Hallo und herzlich willkommen zu Rudelgebrüll, dem deutschen Detroit Lions Fan-Podcast. Und wir haben eine Victory-Woche mit einem ganz besonderen Wochenende hinter uns. Und das Ganze darf ich mit dem lieben Christian heute besprechen.
Einen wunderschönen guten Tag euch allen.
Und natürlich mit meiner Wenigkeit, dem lieben Marius. Ich habe mich jetzt die letzten 1, 2, 3 Folgen ja auch ein bisschen rausgenommen, aber ich bin wieder da. Auch wenn das Wochenende sehr anstrengend war.
Das definitiv so. Die Nachwehen, die stecken einem noch so ein bisschen in den Knochen.
Die Nachwehen stecken definitiv drin, Christian. Die NFL war zu Gast in Berlin und es wurde viel diskutiert. Es wurde viel darüber gesprochen, wie kriegt Berlin hin? Was kann Berlin bieten? Was war dein Eindruck von der Stadt in Kombination mit der NFL? Hat es die Erwartungen übertroffen oder sagst du, nö, genauso habe ich es mir vorgestellt?
Also, es war überall was zu sehen. Klar, Berlin ist natürlich riesengroß. Hat sich natürlich alles irgendwo zwischen quasi, was war es denn, Brandenburger Tor, Potsdamer Platz, Mitte, aber halt bis rüber Uber Eats Arena, also halt Warschauer Straße erstreckt. Die Fanclubs waren in, ich glaube, 11 Stück, die ihre eigenen Kneipen, Pubs, Locations hatten, plus halt noch viel offizielle Sachen. Wir hatten ja dann auch am Sonntag noch das Vergnügen rund ums Stadion und was da auf dem Gelände los war. Ich war ja letztes Jahr auch in München, also war um Welten besser und man hat halt in Berlin auch den Vorteil, Berlin ist halt, was so Straßenbahn, U-Bahn, S-Bahn angeht, einfach super gut vernetzt. Also man hat alles super gut und schnell erreicht. Klar, in München war alles auch fußläufig, größtenteils gut erreichbar, aber es war schon toll. Also hat mir sehr gut gefallen.
Absolut. Also ich muss wirklich sagen, meine Erwartung hat es übertroffen persönlich. Ich war sehr skeptisch, was Berlin betrifft, einfach weil man sehr viel die Bahn nutzen muss, einfach weil ich sehr skeptisch war, wie arg verteilt alles ist von den einzelnen Teams. Also man hatte, wenn man sich die Karte anguckt, hier und da mal wirklich so kleine Krüppchen, die sich gebildet haben. Die Lions, die Steelers und die Bucks waren so ungefähr in der Richtung vom Hackischer Markt. Dann Potsdamer Platz waren auch nochmal ein paar. Unter anderem die Colts, der NFL-Fanshop und so weiter. Dann Uber Arena waren dann quasi die Patriots und die Footballerei und so weiter. Also hat sich schon sehr verteilt alles, aber wir haben es einmal durchgespielt. Wir sind einmal wirklich nachts um 11, nicht um 11, war es 11? Nee, es war um 9. Um 9 ist eine kleine Gruppe von uns vom Hackischer Markt zu dem Colts Stammhaus, um den legendären Auftritt von HB Baxter zu sehen. Und wir haben es wirklich innerhalb von 15 Minuten geschafft, mal abzüglich der McDonald's-Pause, die da noch mit drin war zwischendrin. aber ja, also es ging tatsächlich relativ gut. Deswegen echt, also ja, großes Lob an Berlin, wie die das da gemanagt haben. Es war doch ganz, ganz gut organisiert und über dem, was ich tatsächlich erwartet habe. Ich finde, man hätte so ein paar Sachen, gerade ums Brandenburger Tor rum etc., hätte man mehr machen können, auch gerade so was NFL-Experience betrifft. Meiner Meinung nach, da hätte man ein bisschen das Ganze größer aufpushen können. Am Brandenburger Tor war lediglich so ein kleines NFL-Feld aufgebaut, wo man so ein paar Drills machen kann mit DJ und auf der anderen Seite dann quasi einmal so ein NFL-Logo, aber das war es dann auch schon. Deswegen, da hätte meiner Meinung nach ein bisschen mehr passieren können.
Ich denke, da muss die NFL halt auch erstmal schauen, wie wird es generell angenommen, was sind die Möglichkeiten. Natürlich haben sich dann die einzelnen Vereine, die einzelnen Franchises auch um die Locations gekümmert. Ich meine, wir waren so zentral gelegen, wir hatten uns sonntags dann um 12 getroffen, sind um 1 in die S-Bahn und du konntest bis zum Olympiastadion durchfahren. Ich war auch 10 Minuten fußläufig, als ihr zu den Colts gegangen seid, bin ich zu den Bucks gelaufen, hab mir da mal mein Live abgekebabt sozusagen. War auch sehr lecker, was die zu bieten hatten, kulinarisch. Wir waren halt echt super zentral gelegen.
Ja.
Und ich habe ja außerhalb bei Freunden übernachtet und bin da auch in, ich glaube, 35 bis 40 Minuten immer drin gewesen. Das war super
Stark,
gut, auch
ja.
was die Anreise mit Zug anging, bis 2, 3 Stationen vom Hauptbahnhof weg. Ich konnte freitags, als ich angekommen bin ich gleich mal in den Pub, hab mal Hallo gesagt, meine Wackelfigur mitgenommen. Und ja, also es war schon toll. Und auch der Samstag im Pub war mit DJs und hinterher auch noch mit Live-Musik echt richtig gut. Die Stimmung war grandios, es war brechend voll. Also
Brutal.
gute Location ausgewählt.
Ja.
Auch hier mit Sport 5 finde ich guten Kontakt gehabt. Das hat auch alles sehr gut funktioniert, auch mit den Lions, die da waren, oder mit der Crew von den Lions. Also rundum gelungene Location, muss man klar sagen, und gelungene 3 Tage.
Ja, absolut. Also ich muss wirklich sagen, die Lions haben sehr, sehr grandiose Arbeit geleistet, was die Auswahl des Pubs betroffen hat. Egal, wen man gefragt hat, jeder war wirklich erstaunt von der Stimmung. Jeder war begeistert, was für eine coole Stimmung im Pub war. Du sagst es, Freitag war Live-Musik mit den Giveaways, mit dem Bubblehead, was sie sich da überlegt haben, was ich sehr charmant fand, weil das gab es eben den Spieltag davor im Heimspiel
Genau.
gegen die Vikings gab es den Bubblehead, dass es auch noch Amon-Ra St. Brown war mit dem Bezug nach Deutschland. Fand ich alles schon sehr durchdacht und auch sehr cool. Und dann halt auch eben Samstag der Merch-Drop unter anderem, was ich hier anhab. Wirklich sehr gelungene Kollektion mit der Modemarke Midnight hier aus Mönchengladbach. Sehr sympathische Jungs. Und
Ja,
dann eben auch nochmal
definitiv.
mit Live-Musik und DJs. Also wirklich super, 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 super gemacht. Es war immer was für Lions-Fans da, ob es Postkarten waren, ob es kleine Giveaways waren, so Armbänder oder was gab es noch? Ja, so verschiedene Armbänder gab es,
Ach,
Schals gab es.
sonst halt nur noch Amon-Ra-Tattoos, so kleine,
Genau.
ausgegeben. Es gab
Also.
eine große Karte, wo jeder seinen PIN setzen konnte, wo er herkommt, weltweit.
Ja, also war schon sehr, sehr cool gemacht und das Pub war wirklich bis zum Schluss proppevoll. Also wirklich, ich habe selten einen Pub so voll gesehen und nicht nur drinnen, auch draußen, der ganze Außenbereich war bis zum Schluss gefüllt und es war einfach eine grandiose, ausgelassene Stimmung und ich habe echt viele, viele Fans getroffen, die auch Packers-Fans, Bears-Fans, Chiefs-Fans und
Es
so
war
weiter, die sind
durch
alle
die
bei
Reihe.
uns, ja, die waren alle in einem Lions-Haus und das zeigt einfach auch, dass da wirklich eine sehr schöne und ausgelassene Stimmung war.
Ja, es war, wie
Feuchtfröhlich
gesagt, so ein
nebenbei auch noch.
Treffpunkt für wirklich jede
Ja.
Franchise. Egal was, man hat eigentlich jedes Trikot irgendwann mal gesehen.
Ja.
Und nach dem Sonntagsspiel im Olympiastadion haben wir uns dann noch quasi zur Watchparty getroffen, haben noch
Ja.
Bills gegen die Dolphins den Rest gesehen auf RTL Plus und dann auch das Lions-Spiel, was ja dann auch bei RTL Plus übertragen wurde, oder RTL. Und da war auch noch die Stimmung gut. Wie gesagt, es waren Leute aus, ich habe mich mit Luxemburgern, Holländern, Schotten, also auch wirklich Multikulti unterhalten. Es war tipptopp. Auch, wie du
Ja.
sagst, bis Sonntagabend, bis ich dann wieder meine S-Bahn Richtung Lichterfelde Osten nehmen musste. Ich hab's auch nur bis zur Halbzeit geguckt, aber man kann ja in der S-Bahn weiterschauen. Das ist ja das
Bestimmt,
Schöne
bestimmt.
mit Game Pass. Man ist da ja
Ja.
sehr, sehr flexibel und es war ja zur Halbzeit schon relativ,
Eindeutig.
ja,
Aber das
gut
stimmt.
gestanden.
Ich habe es ja leider dann nicht mehr zur Watchparty geschafft, weil Shani und ich dann heimgefahren sind. Wir sind nach der Halftime-Show haben wir tatsächlich auch das Stadion verlassen, weil dann noch 6 Stunden heimfahren ist dann schon ein Stück. Die Watchparty sah sehr geil aus, muss man einfach mal so sagen. Also unheimlich viele Lions-Fans hinten in dem Sitzbereich quasi von der Bar gewesen. Wie empfandest du das? Also war das wirklich so ein kleines Klassentreffen? Alle saßen zusammen, alle haben zusammen Lions angefordert
Ja,
oder waren da auch andere gesessen noch an dem Abend?
also es waren auch noch andere gesessen. Wie gesagt, es waren noch Fans von diversen anderen Franchises, die
Okay.
dann auch immer mal reingeschaut haben. Klar, wir hatten unser Eck, gerade nachdem das Spiel dann aus war, sind so peu à peu auch noch andere Fans eingetroffen, die dann zumindest mal noch das Spiel, was gezeigt wurde, geguckt haben. Teilweise sind es dann noch geblieben, teilweise gegangen. Alle, die jetzt vom Fanclub noch da waren, haben sich natürlich auch dort getroffen. Wie gesagt, wir haben auch die Zeit genutzt, uns mal vorzustellen, neue Kontakte zu knüpfen mit Leuten, die noch keine Mitglieder sind, die von uns bisher noch nichts wussten. Die Lions mit ihren Gästen aus Köln saßen auch noch oben. Also war alles echt gut.
Sehr cool. Ja, also zusammenfassend kann man eigentlich, glaube ich, echt sagen, es war ein sehr gelungener Auftritt der Lions über das ganze Wochenende. Chapeau, was die Lions da wirklich für die Fans auf die Beine gestellt haben. Und da auch nochmal wirklich großes Dankeschön einfach an die Lions. Wir haben uns wirklich sehr gefreut und ja, zeigt einfach auch, dass die Lions so auf die Stimmen aus dem Fanclub hören, weil letztendlich ist genau das, was wir uns gewünscht haben, ein Pub, wo wir uns treffen können, wo die Fans zusammenkommen können. Und genau das haben sie uns eben geboten. Und fand ich schon sehr, sehr stark. Also wirklich hat mich sehr gefreut. Was
Ja,
mich
man hatte ja
auch,
letztes Jahr
ja.
in München schon mal so den ersten Schritt gemacht. Da war es noch ein bisschen exklusiver. Jetzt war es halt wirklich komplett
Offen, ja.
NFL-volksnah, offen für alle. Jeder konnte kommen. Man hatte sich echt auch einen schönen zentralen Platz da gesucht, der halt für alle auch sehr gut erreichbar war. Und das hat sicherlich auch mit dazu beigetragen, dass halt wirklich dann auch sehr viele vorbeigeguckt haben, auch länger geblieben sind, sich da auch wohlgefühlt haben. Auch wie gesagt, was Sports 5 da organisiert hat, alles wirklich sehr, sehr gut. Und
Ja.
es ist alles am Wachsen, am Zusammenwachsen. Und so Events sind für beide Seiten einfach dann auch gut nutzbar für uns vom Fanclub, für die Lions selber. Und man hat es auch ins Stadion rumgesehen. Also es waren deutlich mehr Leute mit Lions-Merch unterwegs als noch im letzten Jahr oder jetzt auch in den letzten
100%,
Jahren.
ja.
Und auch da hat man einfach nette Gespräche führen können, sich mal kurz vorstellen können, die Leute auch begeistern für sowohl denen mal erzählen, dass es einen Podcast gibt, dass es einen Fanclub gibt, was wir machen, dass wir Watchpartys machen und, dass der International Fan of the Year mir hier gerade virtuell gegenüber sitzt. Ja, das ist ja das, was die Leute dann vielleicht auch, wenn sie Draft gucken oder auch ein bisschen auf Social Media unterwegs sind, dann halt auch mitbekommen. Und von daher einfach auch eine super Möglichkeit, da halt auch mit anderen Fans in Kontakt zu kommen.
Ja.
Auch mit Amerikanern, die Lions Sachen anhatten, die freuen sich noch mehr, wenn sie hier in Deutschland sehen, dass auch da die Fangemeinde da ist und größer wird. Und wenn man sich mit denen unterhält, dann sind die immer komplett glücklich und over the moon. Also es hat echt Spaß gemacht.
Absolut. Also, das habe ich auch so wahrgenommen, dass im Stadion da wirklich sehr viele auch mit Lions-Merch rumgelaufen sind und in der ganzen Stadt. Und man hat wirklich sau viele schöne Gespräche gehabt und wirklich auch Leute getroffen, denen man beispielsweise Samstag eine Karte gegeben hat. Man hat sie Sonntag im Stadion wieder getroffen und die dann wirklich gesagt haben, hey, wir haben uns das alles angeschaut und das sieht wirklich super interessant aus, was ihr da auch alles macht und wie ist es denn, wie kann man denn da Mitglied davon sein? Und das Schöne ist ja, sie sind ja eigentlich schon Mitglied, indem sie einfach Lions-Fans sind. Muss man ja an der Stelle auch einfach sagen. Aber
Das stimmt, ja.
da dann aber nochmal auch ein Stück weit diese extra Meile zu gehen und zu sagen, nee, hier Fanclub, wir wollen das alles auch die Community unterstützen und da gemeinsam näher wachsen als Fangruppe zusammen, ist einfach unfassbar schön und waren echt tolle Momente dabei. Ja, du hast angesprochen, International Fan of the Year, dann greife ich das Thema doch gerade mal auf, weil es wirklich auch so eine Herzensangelegenheit ist. An alle da draußen bis zum 17. Das heißt, ihr habt jetzt noch 6 Tage Zeit. ist Anmeldeschluss für das International Fan of the Year Programm der NFL. Also alle, die denken, sie haben es verdient, sie sind verrückt genug oder sie sind einfach mit so viel Herz und Leidenschaft Lions-Fans, meldet euch an. Ihr müsst einfach nur auf die NFL-Seite gehen und euch dort anmelden beziehungsweise eure Geschichte erzählen, warum ihr es verdient habt, International Fan of the Year zu sein. Und wer weiß, vielleicht reden wir dann nächstes Jahr mit euch hier im Podcast darüber, was eure Geschichte ist und warum ihr International Fan of the Year von den Detroit Lions seid. Und dann haben wir nächstes Jahr ja auch die eine oder andere Porch Party vielleicht zusammen. Zu gewinnen gibt's eine Reise nach Pittsburgh zu dem Draft. Und ich kann aus eigener Erfahrung sagen, das lohnt sich. Super viel Spaß. Und alles, was die Lions machen, wie wirklich wertschätzend auch die Lions für das International Fan of the Year Programm und für den International Fan sind. Ja, darüber haben wir schon viel gesprochen. Es ist wirklich sehr ergreifend und sehr emotional, was die Lions alles machen. Deswegen, es lohnt sich wirklich. Die Lions ist mit Abstand die beste Franchise und wenn ihr davon Fan seid, dann lasst sie es wissen und wer weiß, vielleicht überzeugt ihr sie. Christian, ne? Wär doch mal was.
Nachdem ich eure Geschichten gehört habe, bin ich zu alt für den Scheiß. Das habe ich ja jetzt schon nach den 3 Tagen Berlin gemerkt, dass das, was man früher in jungen Jahren entsprechend weggesteckt hat, macht im Alter müde und ist anstrengender. Aber klar ist es auf jeden Fall eine tolle Möglichkeit, da halt wirklich auch sein Herzblut zu zeigen und vielleicht auch Glück zu haben, das Ganze so erleben zu können, wie du das dieses Jahr erlebt hast. Und ich meine, du hast uns ja auch immer dran teilhaben lassen, sowohl hier im Podcast als auch in der Gruppe und was man da von dir und auch von David gesehen hat, war einfach absolut grandios. Und ich sehe es immer noch, wenn man drüber spricht, dein Herz geht auf, du grinst über beide Ohren und freust dich halt total. Und wenn ich es jetzt auch in Berlin gesehen habe, du hast da auch gleich auch Freundschaften fürs Leben mit anderen absolut International Fans aus hier geschlossen. Gerade der Kollege von Seahawks, der dann auch am Samstag.
Grüße gehen raus an Joni.
Genau, bei uns im Lions Pub mit war, aber auch ich glaube, von Chiefs, der war auch mal da.
Ja, Christian und Julia.
Gutes also Saarländer, echt, kann man ja jetzt nichts dafür, aber gut ist David auch, von daher.
Es ist, wie du sagst, es ist eigentlich richtig krass und auch irgendwie verrückt, dass innerhalb von 5 Tagen hier ja Freundschaften und Begegnungen entstehen, die fürs Leben bleiben. Und da merkt man einfach mal, wie nah eigentlich auch alles zusammen ist, egal von welcher Franchise man Fan ist. Man ist es aus Leidenschaft und man feiert einfach diese Leidenschaft gemeinsam und das ist das Schöne daran. Und auch Erik war da, das ist der Bruder von Stefan, der International Fan von den Colts. Der war, glaube ich, jeden Tag bei uns im Pub, ist mit uns abgehangen. Auch wenn er Packers-Fan ist. Und ja, wir waren bei Matze schon, der German Packer in seiner Scheune, haben da zusammen Red Zone geschaut und so. Also es sind wirklich unfassbar tolle Erinnerungen und Erfahrungen, die man da einfach teilt. Und vielleicht, so wie es jetzt bei Joni und Lisa ist, mit Gianni und mir, entstehen da wirklich Freundschaften, die weit über eine normale Freundschaft hinausgehen. Und dafür bin ich einfach sehr dankbar und die zwei sind einfach genauso verrückt und umso schöner, dass ich Lisa dann auch noch als neuestes Mitglied bei uns im Fanclub begrüßen kann und quasi zu den Lions bekehrt habe.
Sie war auch mit Merch schon in der Kneipe.
Ja, also ist wirklich traumhaft und ja, übrigens für alle Fantasy-Football-Spieler da draußen, hört bei Joni im Podcast gerne mal rein. Hier, der macht einen wunderbaren Podcast. Der heißt Fantasy Football in the Nutshell. Ist super. Könnt ihr gerne mal reinhören. Der macht wirklich guten Content und ist auch tatsächlich sehr treffsicher, was seine Aussagen betreffen. Also hört gerne rein. Der Name ist Peanut Punch, Fantasy Football in a Nutshell. Macht er mit einem Kumpel zusammen. Ist auf jeden Fall eine sehr, sehr, sehr schöne Sache für alle Fantasy-Spiele. Hey, ich komme mir schon fast vor wie in so einer Werbezentrale heute.
Inzwischen, ja.
Aber nein, es ist aber auch, es entsteht einfach so viel und man unterstützt sich ja auch gegenseitig und macht es wirklich gut.
Am Sonntagabend auch nochmal, also im Stadion, wir waren zwar alle ein bisschen verteilt gesessen, wir waren zwar in benachbarten Blocks, sind aber halt entweder hin oder zurück zusammengefahren und ich hatte mich mit Felse dann auch nochmal unterhalten und es passt halt auch von den Leuten so super gut zusammen. Also das kommt halt auch noch mit dazu, dass da einfach die Leute, egal wie alt oder wie groß die Altersunterschiede sind, wo man herkommt, alles egal. Wir haben das gleiche Hobby, wir haben die gleiche Franchise, für die unser Herz schlägt. Und das verbindet und das macht auch so vieles. Wie gesagt, ich glaube, was da dann jetzt auch in den nächsten Jahren am Entstehen ist, auch vielleicht abseits vom Fanclub, das lässt sich aber halt auch nur irgendwie bewerkstelligen, wenn das alles so ein bisschen irgendwie so eine organisierte Plattform hat und man dann halt auch genauso Erlebnis, ob das Watch Party ist oder ich sag jetzt die 3 Tage in Berlin. Wir waren letztes Jahr schon in München auch zusammen unterwegs. Das ist einfach toll und das verbindet und das schweißt am Ende zusammen.
Auf jeden Fall.
Ich bin zigmal gefragt worden, was ich für eine Unterschrift auf meinem Amon-Ra St. Brown Trikot habe und habe jedes Mal erzählt, es ist nicht Amon-Ra, es ist David Bader, der letztes Jahr in München mein Trikot unterschrieben hat, der als Lions-Spieler dort war, als damaliger Lions-Spieler. Und wie gesagt, man kommt mit jedem und allen ins Gespräch und das ist halt das Tolle.
Das ist was ganz Besonderes und eben solche Events, egal ob es eigenorganisierte Watchpartys sind, Jahresversammlungen oder dann offizielle Events von den Lions, man kommt einfach zusammen, man sammelt gemeinsam Erfahrungen und dadurch entsteht halt eben auch eine gewisse Bindung zu den ganzen Leuten und das ist das, was am Ende dann auch so eine Community ausmacht und auch so toll ist. Also ich gehe auch immer sehr gerne durch die ganzen Bilder durch auf der Homepage, weil es einfach auch so, einfach so wie so ein kleines Museum ist, von Anfang an die ganzen Bilder da einmal durchzugehen, das ist schon sehr schön und macht auch tatsächlich immer sehr viel Spaß.
Ja, und jeder kann, niemand muss.
Genau.
Also von daher fühlt euch berufen, wie ihr das hört. LionsPrideGermany.de
Seid gerne Teil davon, ja. Also wirklich, da steckt sehr viel Herzblut drin. Gut, gehen wir mal über zum Spiel, weil die Lions hatten ja auch noch ein Spiel, neben dem ganzen NFL-Deutschland-Berlin-Thematik. Es war Bounceback-Weekend. Ich glaube, das war das Motto nach dem doch sehr ernüchternden Ergebnis gegen die Vikings. Es war viel Kritik gegen die Offense, gegen das Playcalling, gegen John Morton, gegen die O-Line. Und ich finde, es hat sich was getan. Es hat sich auch was ganz Offensichtliches getan, Christian. Nämlich, man hat sofort gesehen, Dan Campbell stand mit der Brille am Spielfeld ran und mit dem Playsheet. Hat dich das überrascht oder hast du gesagt, nee, war schon deutlich oder klar, dass irgendwas als Reaktion kommen muss?
Also klar war es nicht, sag ich mal so. Was ich mir, also es hat sich am Ende ja auch bewahrheitet und ausgezahlt, dass es so kam. Ich meine, das Playsheet hat er immer dabei, die Brille war neu. Die Fernsehreporter haben es auch mal irgendwann nach der Hälfte oder wann auch immer gemerkt, dass John Morton oben eigentlich nur stumm in seiner Butze sitzt und sich das Spiel von da oben anguckt. Er wird sicherlich auch immer mal wieder irgendwelche Dinge mit Dan Campbell abgesprochen haben. Aber ja, die Kritik kam wohl auch nach der Pressekonferenz am Donnerstag von den Positionscoaches, beziehungsweise halt von den Offense, Defensive und Special Team Coaches auf, weil er da halt auch so ein bisschen, naja, so die Schuld von sich gewiesen hat und gemeint hat, war halt der ein oder andere Spieler, der einfach Fehler gemacht hat und nicht performt hat, und wenn das halt passiert, dann funktioniert halt alles nicht und bliblablub. Das Spiel gegen die Vikings war sicherlich keine Offenbarung, gerade was die Offense anging. Trotzdem ist es einfach in meinen Augen nie ein guter Stil, nicht selber sich mal irgendwie selbstkritisch vor die Presse zu stellen oder mal in den Spiegel zu gucken und zu sagen, ich muss was ändern, weil ich hätte mir halt gewünscht gegen die Vikings, dass sich zumindest mal irgend so ein Halftime-Adjustment erkennen lässt, was halt definitiv nicht vorhanden war. Und wenn man halt sieht, dass sie immer wieder durch die A-Gap kommen und das Glasgow da Probleme hat, dann muss ich halt auch da zumachen. Und dass das dann vielleicht der logische Schritt war, die logische Konsequenz, dass Dan Campbell gesagt hat, er stellt sich halt auch den Einsatz von einigen Spielern anders vor, und das Playcalling sind ja nicht nur die Plays, es sind auch die Protections, die da gecallt werden und. Also es ist halt wirklich alles, weil auch man ja in diversen Podcasts dann halt auch vernommen hat, Hank Fraley als Run-Game-Koordinator und O-Line-Coach mag ja da vielleicht auch irgendwo mit drin sein, dass halt auch das Run-Game nicht funktioniert, so wie man es sich erwartet und erhofft hat. Also es war ein logischer Schritt. Wir werden sehen, wo es sich hin entwickelt. In allen Podcasts, die ich jetzt die Tage gehört habe, geht man mal davon aus, dass John Morton bis zum Ende der Saison noch dabei sein wird, weil er natürlich auch ganz normal die Arbeiten eines Offensive Coordinators machen wird. Wir hatten es heute auch hier in der Gruppe diskutiert. Es sind natürlich auch einige Franchises, die ihren Head Coach als Playcaller haben. Das ist nichts Ungewöhnliches. Die haben auch einen Offensive Coordinator, der halt alles rund um die Offense macht. Man hat ja einen Pass-Koordinator, man hat einen Run-Game-Koordinator, man hat einen Koordinator für die O-Line, man hat einen Wide-Receiver-Coach, man hat einen Tight-Ends-Coach. Also das muss ja auch alles irgendwo zusammengeführt werden, was da kommt. Und dass das ein Head-Coach nicht noch zusätzlich leisten kann. Ich meine, Dan Campbell hat es auch gesagt, es ist jetzt nicht unbedingt sein Traum, den Rest seiner Karriere irgendwie als Playcaller dazustehen, weil halt einfach Ressourcen, die er irgendwo anders wichtig sieht und für wichtig erachtet, damit natürlich abfließen und genommen werden, gerade am Spieltag. Aber es war wohl notwendig und hat sich am Ende jetzt auch bewahrheitet, dass...
Absolut. Also ich kann es absolut nachvollziehen, dass hier eine Reaktion kam, weil du hast es sehr gelinde ausgedrückt, was John Morton und sein Interview betrifft. Also er hat ja regelrecht die Spieler vor den Bus geschmissen. Und das ist was man so in der Ära von Dan Campbell einfach nicht gewohnt ist und auch nicht sieht, dass hochrangige Coaches und Funktionäre im Team quasi hier die Schuld von sich weisen und das auf die Spieler zuschieben. Das gibt's nicht. Dan Campbell ist immer jemand, der komplett die Spieler aus der Verantwortung rauszieht und die Schuld auf sich zieht. Genauso macht's Calvin Shepard, genauso hat's Aaron Glenn und auch Ben Johnson gemacht. Auch da die Kultur trägt sich einfach durchweg, egal ob es ein Jared Goff ist oder ein anderer Captain. Haben das gleiche Wording, ziehen die Schuld immer auf sich oder wenn dann überhaupt aufs ganze Kollektiv, aber nicht auf einzelne oder auf einzelne Position Groups. Deswegen, das war schon sehr verwunderlich und vielleicht auch so ein kleiner Denkzettel, so hey, wenn du dich nicht benimmst, so nach dem Motto. Und hier zwecks interner Diskussion kann ich mir schon vorstellen, dass Dan Campbell gesagt hat, J-Mo, wir haben ihn verlängert, weil er unheimlich wichtig ist. Er muss eingesetzt werden, der Ball muss besser verteilt werden. Und er hat es gezeigt, dass es sehr wohl geht. Sowohl mit der O-Line, mit einem Backup-Guard, als auch mit J-Mo aktiv im Spiel, mit Gibbs, mit Monty, der auch sehr viel und sehr gut gelaufen ist. Trotzdem auch St. Brown und so weiter wieder top mit einbezogen. Also Alles in allem sah das sehr rund aus. Jetzt muss man natürlich auch dazu sagen, die Commander Defense war ein Lazarett und dann auch noch mit Ejection und allem bestraft. Also von dem her jetzt nicht das Maß der Dinge an der Defense, aber trotzdem, es ist kein Spiel geschenkt in der NFL und du musst es auch erstmal gewinnen gegen den letztjährigen NFC Championship Teilnehmer, der uns rausgeschmitten hat. Von dem her, ja, also wirklich sehr beachtlicher Sieg hier mit 44-22 und über 500 Yards. Und es war wirklich halt ein
nicht
sehr
rundes
Spiel.
Dass so ein gewisses Risiko natürlich auch bei der Geschichte mit dabei war. Weil lass jetzt das Spiel auch mal irgendwo in die Grütze gehen. Entschuldigung.
Ja.
Dann ist ja die Frage so, jetzt hast du deinen eigentlichen Playcaller demoted, hast selber aber nicht besser hinbekommen, was machst du denn jetzt? Und ich glaube, dass Dan Campbell einfach weiß über die Jahre, wen er geholt hat, wie die Leute einzusetzen sind, was er halt auch erwartet, das hat er auch so ganz klar gesagt, er erwartet halt auch einen gewissen Stil, der gespielt wird und dass auch wenn der Gegner schlechter ist, wir hatten gerade auch über das Bills-Dolphins-Spiel gesprochen, was gezeigt wurde. Da hätte auch keiner gedacht, dass die Bills das Spiel verlieren. Also in der NFL kann jeder jeden schlagen, wenn der einen guten und der anderen einen schlechten Tag hat. Und jeden Punkt, jedes Spiel muss man halt auch erstmal nach Hause bringen. Und das haben die Lions am Sonntagabend in einer sehr eindrucksvollen Manier gemacht. Wie du gesagt hast, ein schöner Comeback-Sieg. Wir sind jetzt mit Abstand das längste Team, was maximal ein Spiel verliert, aber danach dann den kommenden Gegner leiden lässt. also was halt nicht mehr als ein Spiel in Folge verloren hat. Und genau die Spieler, es wurden alle gefeatured. Ein Amon-Ra wird immer gefeatured. J-Mo war halt auch die Diskussion, ja, warum Vertrag verlängert, was ist da eigentlich los, warum wird er nicht eingesetzt? Er hat 6 Catches, einen Touchdown und ich glaube 112, 119 Yards
119,
erlaufen. Ja. Khalif Raymond hatte seine Momente. Gibbs, Monty, Laporta, also alles, was wir offensiv zu bieten haben, wurde eingesetzt und genauso, dass es halt am Ende auch nicht verteidigbar ist. Und so sollte es halt auch sein. Plus wir haben auf Left Guard Ersatz gehabt mit Coyote, der aber super performt hat. Sewell war draußen, Glasgow war draußen, beide kamen wieder. Decker ist beim dritten Touchdown von Gibbs irgendwo vorne weggelaufen, was auch sehr eindrucksvoll war. Wir haben Skipper als Ex-Receiver gesehen. Es wurde halt auch wieder alles gebracht und alles gezeigt, was in den letzten Jahren halt das Spiel auch irgendwo so ansehenswert und interessant gemacht hat. Ja. Und so erwarten wir es halt auch.
Genau. Und man muss halt auch dazu sagen, Defense war auch ordentlich, wobei man da jetzt auch über drei streiten kann, ob man eine Commanders Offense mit Marcus Mariota an der Center hier dementsprechend 22 Punkte zugestehen muss. Auf der anderen Seite ja ist es halt eben trotzdem ein starkes Team. Und es sind viel wichtiger, finde ich, Einzelperformance, die hier wirklich herausstechen. Für mich hoffentlich so ein kleines Breakout-Game hat gemacht Roy Lopez mit einem halben Sack, 2 Tackle for Loss, bei gerade mal 12 Snaps, die er gespielt hat. Also der hat auf jeden Fall gezeigt, dass er sehr produktiv sein kann bei der Anzahl der Snaps, die er bekommt. Das hat mir wirklich sehr gut gefallen. Und was wirklich sehr wichtig war, nach all dem Scheiß, der da auch war, Brian Branch, absolut geiles Spiel gemacht.
Ja.
Absolut geiles Spiel gemacht. 1,5 Sacks, 1 Tackle for Loss, 7 Tackles insgesamt, davon 4 Solo. Der Typ war wirklich on fire. Das hat man gesehen. Und
er
umso
hat,
mehr
er
freut
hat bei
mich
beiden
einfach.
Sacks, die er gemacht hat, einen total geilen Spin-Move gemacht, das als Safety. Also wirklich, er rollt über seinen Verteidiger, rollt an seinem Verteidiger vorbei, rennt dann Mariota hinterher, ist natürlich auch so speedy und shifty, dass er ihn da auch beim ersten Mal bekommt. Beim zweiten Mal genau denselben Move gemacht, in die andere Richtung. Also er kann sich in beide Richtungen gleich gut drehen. Also das, was man von Hutch sonst gewohnt ist. Hast du von einem Safety gesehen, aber war schon sehr eindrucksvoll. Und das war halt auch so ein Spiel, was er am Ende des Tages auch brauchte, um einfach durch Leistung zu glänzen. Ich glaube, er hat seine Lehren aus dem Spiel gegen die Chiefs gezogen und wird weiter mit Leistung überzeugen.
Glaube ich auch. Also war schon stark, was er gemacht hat. Was ich ein bisschen merkwürdig fand, wenn man sich die Stats anguckt, Aiden Hutchinson, 0 Tackles, 0 Solo-Tackles, kein Sack, kein Tackle for Loss, lediglich eine Pass-Deflection, wo fast eine Interception gewesen wäre.
Können mit einer Hand.
Ja, also ich habe mir jetzt die Pressure-Stats nicht angeguckt, aber sah für mich auch eher vielleicht so ein bisschen für ein Spiel aus. Aiden Hutchinson wird sich nie zurückhalten, aber wo er vielleicht doch nicht im sechsten, sondern vielleicht nur im fünften Gang fährt oder gefahren ist.
Ja, ich glaube, wenn man was bemängeln möchte, dann, dass die Run-Defense das Spiel, auch wenn es am Ende keine 100 Yards für die Commanders waren, aber teilweise nicht so gut aussahen. Allen McNeil war auch irgendwo eher ein bisschen blass. Es sind andere mehr ins Rampenlicht gekommen. Tyreek Williams hatte wenige Snaps, die er überhaupt gespielt hat. Ja. Was auch ein bisschen verwunderlich ist. Aber auch da muss man einfach sagen, dieser Defensive Tackle Raum ist so tief aufgestellt, dass vielleicht auch irgendwo die Idee ist, man gibt ihm wenige Snaps und nächste Woche gegen die Eagles ist dann halt auch wieder das Spiel, wo es zählt, wo man frische Kräfte braucht. Und dass man da dann auch sagt, ist halt jetzt auch noch ein Rookie, sein Rookie-Jahr, jetzt haben wir Allen McNeil auch noch, man kann auch mehr rotieren.
Roy Lopez.
Wie du sagtest, man hat einen Roy Lopez, den man spielen lassen kann.
Kommt Josh Pascal zurück. Ist
zumindest mal die Clock gestartet.
Ja.
Man hat einen Reader.
Ja.
Also es ist ja, man hat irgendwie Tyrese Weed. Es sind ja auch genug Leute da, die im Endeffekt auf der Position oder halt Defensive Tackle spielen können. Ja. Und vielleicht ist dann auch schon so ein bisschen die Überlegung, da macht man ein bisschen die Handbremse rein und gibt denn auch mal ein bisschen mehr Ruhe. Ich glaube, in den anderen Spielen war es jetzt auch so, dass teilweise Reader nicht so viel Snaps gespielt hat. Ja. Und vielleicht kommt ja der ein oder andere jetzt auch noch wieder zurück. Kirby wäre ganz nett. Wobei,
ja, ich glaube auch, dass man Kirby geschont hat, jetzt einfach, dass
Harper
er für
ganz
die Eagles
gut gespielt hat als zweiter Safety.
Ja.
Auch Mollett, der hatte einen richtig gute Pass Deflection,
ja.
Also.
Ja, also ich glaube tatsächlich auch, dass man bei Joseph den Plan jetzt gefahren ist und gesagt hat, nee, es kommen jetzt sau wichtige Spiele. Also wirklich, jetzt beginnt ja die Zeit, wo es gilt.
Ja.
Alle Spiele, die jetzt kommen, sind Spiele, wo es um die Playoffs geht. Und man hat einfach Kirby jetzt wirklich diese 4 Wochen oder was Zeit gegeben, sich zu regenerieren, sich auszuruhen. Und ich kann mir schon vorstellen, dass er jetzt zurückkommt und dann auch wirklich komplett wieder gesund ist. Josh Pascal wird auch wieder fit. Das heißt, da haben wir noch einen sehr, sehr guten Runstopper, der auch Pressure erzeugen kann im Passing Game. Al-Gwadin Muhammad zusammen und jetzt komme ich gerade auf seinen Namen nicht, Tyler Lacey, hier auf jeden Fall gut Druck machen kann über außen und da freue ich mich schon tierisch drauf. Und worüber ich mich eigentlich am meisten gefreut habe gestern, dass Ahmed Hasanin wieder zurück bei den Lions ist, im Practice Squad erstmal, aber ich glaube, Das dauert nicht lange, dass er dann da auch im aktiven Kader mit drin ist und da dann spielen wird, weil er hat einfach in der Preseason, so fair muss man einfach sein, sah er bis zu seiner Verletzung wirklich verdammt gut aus im Vergleich zu den anderen, die da auf Defensive End gespielt haben.
Ja, Davenport, auch da ist die Glocke gestartet.
Stimmt.
Den vergisst man immer wieder gerne. Reed wird in absehbarer Zeit auch wieder da sein. Und wie du sagst, die nächsten 5 Spiele sind jetzt Eagles, Giants, Green Bay, Dallas und dann die Rams. Und nach den 5 Spielen wissen wir, glaube ich, wo die Reise im Januar mit uns hingeht.
So ist es. Also die Spiele sind jetzt entscheidend. Und ich bin nach dem Spiel wirklich guter Dinge, dass das was wird. Es war das richtige Aufbauspiel. Man redet ja auch immer von so Aufbauspielen. Die hat man in der Saison, die braucht man in der Saison. Und ich glaube, wir hatten uns das zur richtigen Zeit, um uns da jetzt quasi auch einzustellen für alles, was jetzt die nächsten Wochen kommt. Und ja, wichtig war, dass Chamo on track ist, dass wir gesehen haben, der ist da. Ich glaube, das war auch der Beweis an John Morton, okay, den Junge muss sich einsetzen, auch auf kurzen Routen.
Definitiv. Weil,
also du hast ja gesehen, wenn er hat, Chamo hat sich so verbessert in seinem Route Running,
ja,
mit dem Tempo, was er hat. Wenn er die Routen sauber läuft, du hältst den nicht. Die Cuts, die er macht und diese Beschleunigung, die er hat, du kannst den nicht halten. Du hast Dan Campbell, ich habe es mir jetzt nochmal angeguckt, das war kein Ärger, sondern das war schon ein Jubel. Der hat den ersten Mal diese es war keine Post, es war eigentlich mehr so ein
Inbreaker.
Ja, genau. Ist er gelaufen, wo hätte schon ein Touchdown sein können, wenn das Blocking, ich weiß nicht, wer hat da einen Block verpasst. Und als er dann das Play called, wusste Dan Campbell schon, okay, das Ding ist durch. Der Touchdown ist sicher. Einfach,
meinst du den Run an der Linie entlang, wo er noch anzeigt?
Nee, wo er quasi sein erster Touchdown, wo er dann nach innen geht und
also
dann quasi.
Quasi dasselbe Spiel, derselbe genau. Spielzug vorher nochmal. Und beim zweiten Mal, wo sie den laufen, genau, macht er dann noch den Touchdown, ja. Es war fast das identische Laufmuster, also ja, die identische Route, die er gelaufen ist, halt immer so 5 bis 10 Yards gerade nach vorne und dann halt irgendwo in die Mitte vom Feld.
Ja.
Und selbst beim zweiten Mal sieht man ja dann auch, wie er sich da gegen 3 Leute durchsetzt, weil er halt einfach über seine Schnelligkeit nicht mehr zu greifen ist,
ja,
und keiner mehr hinterherkommt.
Und es ist halt auch, dadurch, dass es halt kürzere Routen sind, braucht halt Jared Goff auch nicht 3-4 Sekunden in der Pocket stehen, ja, und warten und gucken, sondern er weiß, okay, er sieht vielleicht schon das Matchup, weiß, er ist lang, oder der Cornerback, der ihn jetzt deckt, ist nicht der schnellste oder agilste, hat vielleicht sogar ein Problem mit der Route, weil man das durchs Film irgendwie durchs Tape herausgefunden hat. Und dann ist der erste Read klar, der geht auf Chamo, und sobald er den Cut setzt, oder ist das Ding eigentlich gegessen. Und das freut mich für ihn. Ich hoffe, dass Chamo mehr von diesen Routen bekommt und quasi auch diese Yards after Catch machen kann. Natürlich hat er im College viel lange Bomben bekommen, aber Chamo hat auch brutal viel Yards after Catch gemacht. Schon immer. Und das müssten wir auch mehr einsetzen, vor allem, weil wir ein starkes Blocking-Team sind. Und das sollten wir dann auch ausnutzen mit schnellen Pässen und dann quasi Yards after Catch. Da sind wir schon mit dem stärksten Team, aber wir können es noch besser machen.
Ja, es gibt einfach so ein paar Plays und so ein paar Routen, die in meinen Augen halt auch nicht irgendwie verteidigbar sind. Also der erste Touchdown von Gibbs ist auch so eine Geschichte. Er läuft schräg raus Richtung hier Seams, cuttet dann nach innen. Also Ankle Route oder Angle Route ist für mich auch so ein Inbreaker. Ja. Aber dann bist du vor deinem Cornerback, der dich abdeckt in dem Moment, oder wer es auch immer ist, irgendein Safety, Nickel, was auch immer.
Ja.
Du brauchst nicht lange Zeit, wie du richtig gesagt hast, für Goff. Er wirft den Ball. Der Cornerback kann überhaupt nicht an den Ball kommen, und dann können gerade die beiden Jungs halt ihre Schnelligkeit ausnutzen. Und
ja, das Gute ist ja, wenn es ein Cornerback ist, bis der dann quasi von seiner Position reinrückt, ist es durch. stellst du einen Linebacker dagegen, was auch oft Sinn macht, dass der Linebacker quasi den Running Back nimmt. Ein Linebacker hat gegen Gibbs keine Chance, das funktioniert nicht. Also es gibt vielleicht drei in der Liga, die das schaffen, da das Ganze umzusetzen und da Gibbs aus dem Spiel zu nehmen, weil die einfach sehr erfahren sind, sehr routiniert sind, wissen vielleicht, was kommt. Ja. Aber wenn du da, wenn der Linebacker erst noch kurz überlegen muss, scheiße, was kommt jetzt, oder es vielleicht auf dem falschen Fuß steht, vorbei, das Thema ist durch. Und das sieht halt Jared Goff.
Da gab es zwei, genau zu dem, was du sagst, zwei wirklich gute Plays. Einmal, wo Gibbs an der Außenlinie, müsste irgendwie zweites Viertel gewesen sein, läuft. Bobby Wagner steht ihm entgegen. Er macht so einen Juke-Move und Wagner bleibt einfach stehen.
Ja, genau.
Der reagiert gar nicht drauf.
Nee.
Und tackelt ihn dann und nimmt ihn raus. Und in der zweiten Halbzeit ist dann mal irgendwie mit Luwu, dem er halt einfach weggelaufen ist.
Ja.
Der hat keine Chance, von der Geschwindigkeit hinterherzukommen. Das sind halt einfach diese, ich meine, Wagner ist ein zigmaliger Pro-Baller, war einer der besten Linebacker über lange Zeit, ist heute einfach auch immer noch gut. Er hat nicht mehr die Schnelligkeit, das weiß er aber auch, aber er hat halt einfach die Spielerfahrung.
Ja.
Und damit löst du so Situationen dann manchmal besser als nur mit den reinen physischen Stats, die du hast. Und das zahlt sich dann halt aus. Und wen ich bei uns zum Beispiel auch immer noch komplett unterschätzt sehe, sind unsere drei Linebacker.
Hey.
Dieser Stop von Campbell an der Goal-Line, alter Schwede, der hält bei dem Zwei-Punkt-Versuch den einfach auf. Klar, er kommt auch mit Schwung aus der Endzone, muss aber erstmal sehen und muss dann einen, der dir entgegenrennt, halt auch erstmal halten.
Ja.
Also, Hammer.
Ich finde, also Campbell und Alan Celloni sind die einzigen zwei, die alle Snaps gespielt haben. Defense. Das sagt schon was aus. Und dann hast du noch da einen Barnes, du hast einen Rodrigo, der zurückkommt. Du hast da wirklich so viele Möglichkeiten, auch was zu machen. Du könntest theoretisch auch mal einen Brian Branch damit hinstellen, der quasi so halt so halber Outside-Linebacker, einfach weil er auch diese gute Tacklings hat, auch wenn er nicht die Masse hat, aber er ist einfach universal einsetzbar. Du hast da wirklich so viele Möglichkeiten, die du spielen kannst. Du hast wirklich viele Möglichkeiten, und da haben wir noch lange nicht alle Namen aufgezählt, die da mitwirken, die auch kaum zum Einsatz oder jetzt in dem Spiel gar nicht zum Einsatz kamen, wie Cunningham etc. Ich glaube, Cunningham ist auch verletzt, aber Nowarski hast du noch, da hast du echt einige, aber es ist wirklich heftig. Also wirklich.
Ja, Campbell spielt auch immer noch die Special Teams mit.
Ja, also das kommt
ja
auch noch dazu.
Mit dabei. Und das ist vielleicht auch so dieser einzige Wermutstropfen, dass ich dieses Jahr unser Special Teams Spiel noch sehr verbesserungswürdig sehe. Also wir hatten jetzt wieder teilweise lange Kickoff-Returns dabei, zumindest einer, der halt einfach immer super Feldposition gibt. Wir haben wieder diesmal ein PAT verschossen. Fipp hat das so ein bisschen erklärt, wie es vielleicht auch dazu kam, dass das Field Goal gegen die Vikings verschossen wurde, dass Bates hier einfach in Boden kurz vorm Ball tritt, damit der Fuß zu hoch kommt. Er trifft den Ball einen Ticken zu hoch und damit kommt er nicht richtig unter den Ball, sondern trifft den halt eher mittig und dann stimmt der Winkel einfach nicht mehr. Dann kommt der Ball zu flach raus. Und der Ball war auch jetzt bei dem PAT wieder zu flach, weil ich halt immer mir denke, wir haben höchstwahrscheinlich alle mal irgendwann Fußball gespielt. Wenn ich halt unter den Ball komme, dann fliegt der auch entsprechend hoch. Ja. Hier sind es halt höchstwahrscheinlich Nuancen, die da schon einen entsprechenden Unterschied ausmachen. Ich habe noch nie einen Football durch die Gegend geschossen. Aber das ist wohl dann am Ende das Entscheidende.
Und, absolut. Es ist, aber nochmal kurz, um auf das, du sagst es, er spielt die Special Team Snap auch noch. Jack Campbell ist, obwohl er auch noch Special Team komplett durchspielt, aktuell der drittbeste Linebacker der Liga. mit was, 25 Jahren? Das ist krass. Und 2 Jahren weiß, eigentlich
ist der,
Erfahrung.
Ist er schon 25?
Ich
also lange haben wir den ja noch gar nicht. Der spielt jetzt erst seine dritte. Ja gut, das kann hinkommen.
Doch, 25. Er ist 25. Doch.
Weil Gibbs noch so jung ist. Gibbs wird, was hatten sie gemeint, der wird nächstes Jahr im März 24 mit dieser Hammer-Statistik.
Er könnte Barry Sanders ablösen.
Ja.
Er
könnte. Die 4 Running Backs, die jetzt noch vor ihm sind, mit mehr Touchdowns, als er bisher hat, sind alles 4 Hall of Famer.
Was
mit
ist
Barry Sanders. Ich weiß gar nicht, wer alles noch vorne dran ist.
Ich glaube, ich weiß es.
Ach, hier von Cowboys. Emmett Smith ist vor ihm. Dann der von den Bears. Also sind alles 4 Hall of Famer und er hat noch im Endeffekt 9 Spiele. Nee, wie viel haben wir noch? 9 haben wir gemacht, 8 Spiele Zeit. Der wird der ein oder andere Touchdown noch dazukommen.
Ja, das wäre einfach nur verrückt. Aber ich bin wirklich gespannt und freue mich einfach, dass er jetzt auch wieder so ein Spiel hatte. Aber um das Linebacker-Thema noch aus meinem Kopf zu bekommen. Wir haben keinen Grant Stewart, der hat nur Special Team gespielt. Wir haben keinen Ezekiel Turner gesehen. Wir haben keinen
die 3 spielen durch.
Cunningham gesehen. Es ist krass. Also Campbell, Anceloni und Barnes spielen quasi durch und das ist wirklich heftig.
Ich glaub, Barnes geht ab und an mal raus, wenn wir irgendwie mit Nickel spielen.
Ja.
Also irgendwie im Slot-Corner, aber sonst spielen die eigentlich das komplette Spiel durch und es ist halt einfach so, die beiden können halt alles. Die können Run stoppen, die können covern, die können im Endeffekt auch mal blitzen. Ich weiß gar nicht, wie viel. Ich glaube, Campbell hat auch schon 4-6 diese Saison. Hat jetzt wieder 9 Total Tackle. Ja, 4-6, 2 Forced Fumbles.
Ja.
Also den damals zu nehmen, hat einfach schon auch klar gezeigt, wie gut Brad Holmes und Dan Campbell auch die Spieler einschätzen können. Ich meine, vom Charakter, wenn man sich das 2023 Inside the Dan vom Draft anschaut, auch so ein netter, höflicher, bescheidener Mensch, der da kam.
Voll.
Und wie der abliefert und jetzt, wo er sein drittes Jahr spielt, mein letztes Jahr hat er schon gezeigt, dass er den Green Dot auch zu Recht verdient, als Anceloni da mit seinem gebrochenen Arm draußen war. Aber er ist da einfach der Kopf in der Defense und wird das auch noch auf lange Zeit bei uns bleiben.
Willst du mal was ganz Witziges? Ich habe hier gerade was offen von Jack Campbell.
Okay, immer gerne.
Snaps by Position. D-Line 18 Snaps. Insgesamt irgendwas um die 500 Snaps. So, und jetzt wird's witzig. Punt Return 5 Snaps. Punt Coverage 3 Snaps. Kick Return 5 Snaps. Kick Coverage 36 Snaps. Jetzt kommen die 3 spannendsten. Ich fange mal mit dem verrücktesten an. Free Safety 1 Snap. White Cornerback 7 Snaps und Slot Cornerback 18 Snaps. Der Junge wird einfach überall eingesetzt.
Okay.
Es ist so verrückt, es ist so krass, aber ja, er ist ein unfassbares Talent. Hat einer der höchsten RAS Scores gehabt in dem Draft und er hat die Iowa Defense einfach gelenkt, gewaltet und geschaltet und absolut zu Recht hier an Position Nummer 18 gedraftet worden. Und ja, zahlt sich einfach aus. Also wirklich Chapeau bis jetzt an Jack Campbell, was er da abliefert. Und ich freue mich einfach auf das, was wir noch von ihm sehen werden. Und ich glaube tatsächlich, dass er und Gibbs die Nächsten sein werden. die da das große Geld bekommen. Weil es ist letztendlich, Jack Campbell wird unser langjähriger Linebacker sein.
Definitiv.
Also den Spieler wird sich Brad Holmes und Dan Campbell nicht wegnehmen lassen. Da bin ich mir sicher.
Am Ende werden es alle vier First- und Second-Rounder aus 2023 sein. Das sind alles so herausragende Spieler und auch von ihren Persönlichkeiten herausragende Menschen. Wie gesagt, Gibbs wird diesen Touchdown-Rekord für Touchdowns vor 25 anführen nach der Saison. Immer natürlich, dass die Jungs auch alle verletzungsfrei durchkommen. Wie gesagt, Dan Campbell wird der Jack Campbell, nicht Dan Campbell, Dan Campbell wird nicht mehr spielen, aber Jack Campbell wird, könnte höchstwahrscheinlich auch noch, ja. Ja, wird einfach der Kapitän der Defense über die nächsten Jahre sein. Brian Branch ist ein absolut Ausnahmespieler aus seiner Position. Er war letztes Jahr schon All-Pro. Und LaPorta ist auch einer der Top 5 Tight Ends.
Ja.
Also von daher
aktuell auch auf,
wenn die alle ihre Kohle kriegen, die werden alle verlängert werden, sie werden es möglich machen. Es ist ja vieles, was dann auch nächstes Jahr an Verträgen kommt. Erstmal, was haben wir dann, 2026 wird 2027, 2028 vielleicht bei den beiden First-Roundern überhaupt erst zum Tragen kommen.
Ja.
Und wer weiß, wo wir dann mit dem Cap liegen. Und dann sind die ganzen Verträge, die jetzt in den letzten ein, zwei Jahren verlängert wurden, eh schon wieder Peanuts.
Dahin, ja, genau. Ja, also sehe ich genauso. Wenn du einem Spieler einen Gameball geben müsstest, wem würdest du ihn geben?
Ich könnte es machen wie Dan Campbell und würde einen Goff geben. Er hat ein herausragendes Spiel gemacht, auch die Statistik. Wenn jetzt irgendwie das Team, was mit weitem Abstand, ich glaube zum siebten Mal über 500 Yards in den letzten, ich weiß nicht, zwei Jahren oder so gemacht hat. Die nächsten waren dann irgendwie Miami und ich glaube die Chargers oder so. Die stehen bei 4 Spielen. Also er hat einfach wieder, ich sag jetzt kein perfektes Spiel, aber ein nahezu perfektes Spiel gemacht. Sichere Würfe, wenn er gesehen hat, es funktioniert nicht, hat er den Ball auch sicher auf den Boden gebracht. Das zeichnet aber halt auch einfach so diese hohe Spielintelligenz und diese Erfahrung aus. Junge Quarterbacks probieren dann noch irgendwas Heroisches zu machen, werfen den Ball sonst so hin. Dann hast du einen Pick oder es kommt irgendwas ganz, ganz Furchtbares bei raus. Und wie würde ich den Gameball geben? Ich würde jetzt in dem Spiel nicht an Jahmyr Gibbs vorbeikommen, wenn ich in der Offense einen geben müsste. Ich meine, mit 3 Touchdowns, den gelaufenen Yards, den gefangenen Yards.
Ja, 150 Rushing Yards, 30 Receiving Yards. Geh ich mit. Ich gebe den Gameball Chamo. Einfach, er hatte wirklich eine durchwachsene Saison bis jetzt. Ein, zwei Spiele gehabt, wo er wirklich ganz gut war. Aber ansonsten sehr, sehr ruhig und sehr unauffällig, sehr viel Kritik wiederbekommen. Und eigentlich schade für den Junge, weil er hat schon so viel Kritik bei den Lions einstecken müssen und er ist immer derjenige, der dann alles weitermacht und immer weitermacht. Und er hat sich stark verbessert und man konnte es bis jetzt einfach noch nicht sehen. Und deswegen freut es mich umso gemein, dass er jetzt endlich ein Spiel hatte mit über 110 Yards und einem Touchdown. Und du hast es ja auch gesehen, wie er sich gefreut hat nach dem Spiel. Also wie so ein kleines Kind am Weihnachtstag, wie er da aus dem Stadion raus ist, einfach weil er so viel Spaß auch hatte. Und er darf ja eigentlich nicht mehr so exzessiv jubeln, beziehungsweise ihm wurde es ja eigentlich verboten, akrobatische Touchdown-Sallys zu machen, aber er hat sich trotzdem nicht nehmen lassen, hier wieder einen Vorwärtshalter zu machen, wobei ich mir jedes Mal echt kurz das Herz stehen bleibt, wenn er da irgendwie sowas macht, weil ich sage, hey, bitte nicht jetzt verletzen, aber ja, also hat er meiner Meinung nach echt verdient.
Definitiv. Aber den Gedanken hatte ich auch, als ich das mal gesehen habe, dachte ich auch so, Alter, du hast die Möglichkeiten dazu, aber mach's doch bitte einfach nicht, weil wenn du dich bei sowas verletzt, bist du halt echt der Depp der Nation.
Ja.
Also, und ich denke auch einfach, man hat
Jalen Ramsey.
Das ist wie so ein Sportwagen, wo wir bisher die PS nicht auf die Straße gebracht haben, weil wir eben halt anstatt irgendwie 325er Schlappen halt nur 195er aufgezogen hatten und dann einfach die Leistung nicht gebracht worden ist. Und es liegt ja nicht an dem Spieler an sich, sondern es ist ja immer, wie wird er halt auch am Ende eingesetzt, wie wird er gefüttert, was kriegt er an Pässen, was wird dann halt an Spielzügen gecallt. Und wenn das halt nicht für die Spieler läuft, dann sehen sie halt nicht gut aus. Natürlich wird auch der ein oder andere Ball fallen lassen. Auch da hat man auch bei Amon-Ra bei dem langen im ersten Viertel irgendwie da gesehen, dass er sich geärgert hat, dass er den halt nicht bekommen hat.
Übel.
Aber er ist halt super ehrgeizig und umgekehrt J-Mo, wie du auch richtig gesagt hast, ist für mich halt wirklich so, er ist wie so ein junger Hund. Der hat so viel Lebensfreude in sich und ist so ein positiver Charakter und lässt sich halt auch durch all das, was jetzt da auch in den letzten Jahren war, hat er sich nie unterbringen lassen. Er wurde jetzt auch zu Recht bezahlt. Nicht wie ein Top-Receiver, aber wie einer der oberen Mittelklasse, sag ich mal so. Er bringt so viel dem Team und ich hoffe auch, dass er dieses Jahr auch wieder auf eine 1000-Yard-Saison kommt. Wenn das so weitergeht und die Play-Calls so kommen, dann steht das auch außer Frage.
Absolut. Also da bin ich zu 100% bei dir. Gut. Ich glaube,
wir sind schon soweit bei einer Stunde.
Wir sind schon wieder bei einer Stunde. Wir haben, glaube ich, alles beleuchtet. Allzu viel wollen wir gar nicht vorweggreifen jetzt auf das Spiel der Eagles. Das wird auf jeden Fall ein Brett.
Da werden wir auf jeden Fall die Woche noch
ein Preview machen. Ansonsten bleibt mir wirklich nur viel zu sagen. Es war ein schöner Review, nicht nur vom Spiel, sondern von dem ganzen Wochenende.
Definitiv.
Hat mir super viel Spaß gemacht. Dann alle da draußen, denkt daran, bewerbt euch gerne bei dem International Fan of the Year Programm. Seid euch für nichts zu schade. Jeder, der ausgewählt hat, hat es auch zu 100% verdient. Und deswegen schreibt euch allen, erzählt den Lions eure Geschichte und dann lasst euch überraschen. Und das nächste große Event steht an im November noch, an Thanksgiving. Schon in drei Wochen. In Köln.
Raum und Zeit ist verloren gegangen.
Ist verloren gegangen. In Köln am 27. an Thanksgiving haben die Lions die größte Watchparty des Jahres im Sportmuseum in Köln und es wird ein riesengroßes Fest. Es wird sehr viele Highlights geben. Ich freue mich schon tierisch drauf. Und Plätze wird es, glaube ich, keine mehr geben. Die Anmeldung ist schon durch. Aber vielleicht gibt es hier und da noch welche, die spontan absagen und dann nochmal Plätze frei werden. Deswegen bleibt da auf jeden Fall dran. Verfolgt den Newsletter, weil darüber wird es wahrscheinlich dann Infos geben. Kann ich auch nur jedem empfehlen. Und jetzt verabschiede ich mich mit einem gehabt euch wohl, eine schöne Restwoche und go Lions. Christian, du hast das letzte Wort.
Ja, mir hat es auch total viel Spaß gemacht. Wie gesagt, das Wochenende war einfach sensationell. Da bleibt sehr viel schöne Erinnerung zurück, auch an das Spiel. Das war das Spiel, was uns jetzt wieder ins richtige Fahrwasser gebracht hat. Das glaube ich auch innerhalb der Franchise einiges wieder auf die rechte Bahn gebracht hat. Und dann schauen wir mal, wie das nächste Wochenende ist, Sunday Night. Darauf freue ich mich auch und damit verabschiede ich mich dann auch mit einem Go Lions.